viele Dinge haben wir abgelehnt. Unser Herz durfte neu mit zu dir kommen. Gerne wird unser Herz heute Morgen neu zu dir kommen.
Amen. Ja, Halleluja. Amen.
Amen.
Okay, Jesus. Ja, Amen. Ja, Halleluja. Etliche von uns hatten jetzt eine Woche die schöne Zeit, viel, viel unter dem Wort zu sein. Eine ganze Woche abgesondert, gemeinsam in einem Haus. Morgensversammlung, Abendsversammlung, zwischendurch Gemeinschaft mit den Geschwistern, teilweise beim Hochgehen auf den Berg, unterschiedlich. So, es war natürlich, muss schon sagen, wie jedes Jahr eine wirklich reiche Zeit, wo der Herr für sich auch immer nutzen kann, um uns näher zu sich zu bringen. Ich denke, das hat er diesmal wieder geschafft. Und wie so oft machen wir es natürlich auch diesmal wieder so, dass diejenigen, die dabei waren, jetzt einfach die Gelegenheit ergreifen sollen. Also man muss sie ergreifen. Sie geschieht nicht von allein. Einfach das, was einen in dieser Woche berührt hat, den anderen Geschwistern, die jetzt leider nicht dabei sein konnten, ein bisschen auszuteilen. Wir haben uns bewegt in dem Johannesevangelium von Kapitel 8, 37 bis zum Ende von Kapitel 14. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass da einiges ins Licht gekommen ist. War auch viel, viel Verse mit Licht drin. Ja. Aber ich stopp schon mal ab und vielleicht hat jemand schon gleich was er uns bringen will.
Also ich möchte auch an das jetzt direkt anschließen, was auch der Herr Dorfen Wilfried vorhin gesagt hat. Es ging ja auch um den Thomas, von dem die Rede war. Und was mir allerdings erst so im, sage ich mal, ins Nachhinein, also gestern dann eigentlich erst so richtig bewusst wurde, auch aufgrund von eigenen Sachen dann, dass man eine Aussage, die jemand trifft, nicht einfach nur glauben soll, also nicht so das dumme Schaf sein soll, das das Kräutle futtert, das einem da vorgelegt wird, sondern wir haben ja auch, das Wort sagt ja selber, die Verpflichtung zu prüfen. Anhand des Wortes zu prüfen, stimmt es, was das Schaf, das andere Schaf uns da sagt oder nicht. Und ja, so, ich habe mir dann auch gestern oder heute früh dann noch was aufgeschrieben dazu. Und sagen, was mir da dann so wichtig wurde, oder was mir dann so, was ich dann so herausgestellt habe, ist einfach, wenn ich nur das, ja, jetzt sage ich mal mit dem Schaf, wenn ich das nur fress, das Kraut, das mir vorgelegt wird, dann, das war auch während der Konferenz jetzt der Fall bei mir, dann hat es zu einer Magenverstimmung geführt, wenn es einfach ein falsches Kraut ist. Und ich sehe es einfach auch künftig dann als meine Aufgabe an, das zu prüfen, was mir jemand sagt. Und dann aber auch natürlich von dem anderen Schaf, das ist, sehe ich auch als die Aufgabe dessen, der etwas sagt, den Weg aufzuzeigen, wie es zu dieser Aussage kommt. Weil es ist nicht meine Aufgabe, also ich habe es im Wort nur übrigens gefunden, den Weg herauszufinden. Ich habe im Wort bislang nur gelesen, dass ich es nachprüfen soll, ob der Weg korrekt ist. Weil, was ist, wenn ja, die Wege des Herrn, die sollen ja schön gerade sein, was ist, wenn das anhand von 5 Versen gelegt wird, dieser Weg, und der letzte Vers macht aber irgendeinen kleinen Abzweig. Ist also nicht mehr so schön gerade, sondern macht einen kleinen Abzweig. Dann habe ich die Möglichkeit, da kam ja auch dieser Vers, Ja, wenn ich das dann dem anderen Schaf zeige und sage, hey, passt irgendwie nicht so ganz der letzte Vers, dieses Schaf wieder zurückzubringen, meinen Bruder wieder zurückzugewinnen, wie es ja auch im Wort heißt. Und ja, mir wurde dann einfach auch so bewusst, wir werden ja irgendwann einmal vor dem Richter stehen. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich meine Pflicht, die ich da drin auch sehe, versäume, das nachzuprüfen und dann auch mit dem Bruder oder mit der Schwester darüber zu sprechen, was ist, wenn dann dieser Bruder oder die Schwester irgendwann mal einen anderen Weg geht? Will ich dann gesagt bekommen, der Bruder oder die Schwester ist in die Welt zurückgegangen vielleicht und der Herr fordert jetzt das Blut von meiner Hand? Also da muss ich ganz klar sagen, nö, dann lieber nachprüfen, solange ich die Zeit dazu habe. Also das mit diesem Prüfen, das ist das eine, was mir, sage ich mal, wichtig geworden ist, was mir in dieser Zeit auch mehr aufgefallen ist. Das andere, was mir auch aufgefallen ist, ist die Freude am Herrn. Und es waren gerade die letzten beiden Versammlungen. Ich habe das dann irgendwie so ein vermisst irgendwie. Und gerade in den letzten beiden Versammlungen, in der Morgenversammlung am Freitag früh, da haben dann auch mal Geschwister gesprochen, wo ich in der Versammlung Donnerstagabend zum Herrn gesagt habe, Herr, die Geschwister haben noch gar nichts gesagt oder so gut wie nichts. Sprich doch auch mal durch diese Geschwister. Und ja, hat er am Donnerstagabend nicht gemacht, aber am Freitag früh hat er dann auch durch diese Geschwister gesprochen. Ich habe ganz klar gesagt, Herr, der eine Bruder, von dem möchte ich mal was hören und von der einen Schwester. Und die haben am Freitag früh was gesagt. Und dadurch ist in mir schon mal eine richtige Freude am Herrn auch entstanden, oder noch freudiger am Herrn. Und am Freitagabend, da war es dann so, dass ich auch in den anderen Geschwistern, das war so eine richtige, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so eine Freudenversammlung, nenne ich es jetzt mal. Ich habe da so eine richtige Freude in den Geschwistern gesehen, so über die Zeit, die wir so hatten. Und ich kann den Herrn wirklich nur loben für diese Zeit und für das, was er uns gezeigt hat. Amen.
Also mir war es so wichtig, ich finde jetzt aber den Vers nicht, ich habe gesucht, wie sich der Herr mit uns vermengen will.
Amen.
Auch das Wort sich mit uns vermengen will.
Amen.
Das war mir so, dann so wichtig, dass wir solch einen Anteil haben am Leben des Herrn und einfach der Herr wird sich mit uns so vermengen und das ist einfach wunderbar. Mhm. Dass wir das haben. Gell?
Ja.
Und ich habe jetzt den Vers nicht mehr gefunden. Der könnte mir vielleicht helfen. Ich habe jetzt dazu gefunden. Das war mir also so sehr wichtig, diese Vermengung mit dem Herrn, gell? Unser Leben mit dem Herrn.
Johannes 14, Vers 20, glaube ich. Den haben wir gestern gelesen.
Ja,
lies mal. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir. Und ich ihn auch. Mhm. Den da, oder?
Welchen Vers meinst
du? Sie findet ihn ja nicht.
Ich sucht und habe nicht.
Ja, wenn er in dir ist, dann
ja, in
ungefähr.
Also, ja, ich glaube, das war die Fußwaschung.
Oder mit dem Blinkgeburtstag. Oder, Lore, war es das Bild mit dem Lehmbrei? Wo? der Speichel des Herrn sich vermengt mit dem, mit der Erde. Das Wort vermengt sich mit dem Menschen. Da hat ja ein Bruder dann sogar gesagt, er sieht darin fast die Fleischwerdung Gottes, wie sich das Wort mit dem Menschen vermengt. Es war nicht in dem Sinn ein Vers, sondern die Auslegung dieses Bildes des Blindgeborenen, dass er das auf die Augen braucht. Und das ist für uns natürlich schon sehr wichtig. Ich dachte, dass das vielleicht mal ist. Amen. Ja, das war halt vielleicht, um das ein bisschen fortzuführen, das war schon erstaunlich, dass ein blindgeborener Mensch, dass der noch einen Lähmbrei auf die Augen kriegt, um was zu sehen. Ja. Das ist schon sicher nicht unsere Vorstellung.
Genau.
Und auch, dass der Herr, der auf jede Weise heilen kann, dass er von seinem Speichel nimmt, dass er quasi da von der Erde ein Stück Erde nimmt und dann da reinspeit und dann das ordentlich vermengt, dann den Blinden drauf macht, das ist schon nicht unbedingt unsere Vorstellung, wie man jetzt heilt. Aber das soll uns halt auch was sagen. Und wir haben dann gesehen, Matthäus 4, Vers 4, dass eben der Mensch lebt durch das, was durch den Mund Gottes, durch das Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und wenn sich das vermengt mit uns Menschen, das Wort Gottes, dann geschieht immer Heilung und kommt immer Licht hervor. Das war schon kostbar.
Amen.
Das ist schon ähnlich, wenn man sagt, wer mein Wort hält, wenn man sich auch dieses Wort aufnehmen, dann ist es dann nicht gut.
Ich lese gerade die Verse vor, sodass alle wissen, um was es geht. Der Herr sagt in Kapitel 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Lehmbrei aus dem Speichel und salbte seine Augen, also den Blinden seine Augen, mit dem Lehm und sprach zu ihm, geh, wasche dich im Teich Siloa, was übersetzt heißt, geh Sand. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend.
Amen.
Und das war halt das Beeindruckende, er kommt als das Licht der Welt und erst macht er Matsch auf die Augen der Menschen. Wie kann ich dann besser sehen? Ja? Hast schon ein krankes Auge und kriegst noch Leben drauf. Gell? Aber der Herr ist eben anders, wie wir uns das vorstellen. Gell? Der hätte auch so heilen können, wie wir es uns vorstellen. Aber er hat sich's anders überlegt.
Amen.
Um uns ein Bild zu geben, damit wir es besser verstehen. Gell? Ja, wir haben eben festgestellt, es geht Ihnen hier in den Kapiteln, wo wir gelesen haben, wie oft uns auch, dass wir manchmal gar nichts kapieren und eben auch in viel Vorstellungen gefangen sind. Ja, wenn wir zum Wort kommen, wir sind immer voller Vorstellungen. Und der Herr, das habe ich gemerkt, der Herr redet auch manchmal so ein bisschen komisch, nicht gleich verständlich. Das macht er, um uns ein bisschen, was ist jetzt los, weißt du, wenn du denkst, du hast verstanden, dann hörst du gar nicht richtig zu. Aber wenn du gar nichts verstehst, dann machst du, was ist jetzt? Um was redet er? Gell? Und wir haben angefangen zum Beispiel mit Johannes 8. Und ab Vers 37 haben wir angefangen, aber vorne dran geht es eigentlich schon los. Ab 30, da lese ich auch ein paar Verse, also Johannes 8, Vers 30. Als er diese Dinge redete, glaubten viele an ihn. Das war so die Ausgangsposition. Das fand ich irgendwie genial. Das ist doch schön. Also diese Dinge redeten, glaubten viele an ihn. Und da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also beginnt gut, ja. Sie glaubten an ihn und er redet jetzt zu ihnen. Was schätzt er, wie geht's aus, das Gespräch?
müsste der Glaube tiefer sein, oder?
Ja, es geht immer tiefer, genau. Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Die ganze, es fängt so gut an, sie glauben an ihn, aber dann merkst du, in dem Gespräch merkst du, dass ihr Glauben doch nicht so ganz gefestigt ist. Dass ihr Glaube mit vielen Vorstellungen vermengt ist. Ja? Und als er sie dann aus diesem Bereich der Täuschungen, der Vorstellungen herausholen will, dann sind sie gar nicht mehr fröhlich. Dann fangen sie sogar an, ihn im Endeffekt zu hassen, weil wenn du einen Stein hochhebst und jemanden den Haar hinwerfen willst, das zeigt, dein Verhältnis hat sich geändert, ja? Oder? Und da heißt, da glaubten sie an ihn. Und dann sagt er nämlich zu ihnen, und das war die Wendung, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig mein Jünger. Ja, also wenn du ein wahrhaftiger Jünger sein willst, der Herr gibt dir die Antwort, wie es geht. Bleib in seinem Wort. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann kommt ein Vers, den ich eigentlich immer gern zitiere, aber den man nicht ohne den Vorhergehenden zitieren darf. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also mir geht es echt so, ich bin echt immer wieder an so einem Vers, freue ich mich, weil ich merke, ich bin nicht immer frei. Und das Wort hier sagt, du wirst frei. Es gibt einen Weg, frei zu werden. Und zwar wird die Wahrheit uns frei machen. Und sie haben aber Vorstellungen, sie sind gefangen in Ideen. Hast du es, Ursel, oder? Du hast schon so suchend geschaut.
Nein, ich habe schon.
Ah, okay, alles klar. Entschuldigung. Sie antworteten ihm, er will sie frei machen. Und was sagen sie? Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen. Und sind noch nie jemandes Sklaven gewesen. Das fand er mal irgendwie witzig. Meine Frau und ich haben uns darüber unterhalten. Das war doppelt witzig. Warum? Wo waren sie denn 400 Jahre? Weiß das jemand? Wo haben sie in ihrer Geschichte 400 Jahre verbracht? In Ägypten. Beim Pharao, ja. Und waren 400 Jahre Sklave. Und wenn der Mose nicht gekommen wäre, wenn Gott den Mose nicht erweckt hätte, dann hätten sie heute noch da sitzen. Und dann kriegt doch der das hin und sagt, wir waren noch nie jemanden Sklaven. Und zur Zeit, wo das geschrieben wurde, wisst ihr, wem sie da gedient haben?
Den Römern.
Den Römern, weißt du, das heißt, sie waren eigentlich immer unter irgendwelchen, ganz oft unter irgendwelchen Knechtschaft. Und dann sagen sie, wo der Herr kommt und sagt, ich will euch frei machen, wir waren noch nie jemanden Sklaven.
Ja, der Nebukadnezar ist ja auch schon mal.
Ja, in Babel waren sie auch noch zwischendurch. Also sie waren eigentlich ständig irgendwo in Sklaverei, in Gefangenschaft, in der Welt, in der Religion und weiter. Und aber ihr Blick, ihr Sicht ist total getrübt. Und deswegen konnte der Herr mit diesem Glauben, den sie da hatten, auch nichts anfangen. Weißt du, es hört sich schön an, sie glauben. Juhu, wir haben jemanden, der glaubt. Aber du siehst, sie glauben irgendwie komische Dinge. Und sie sind nicht realistisch und auch nicht wahr, gell? Sie sagen, wir waren noch nie jemanden Sklaven. Wie sagst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und dann sagen sie, der Sklave aber bleibt nicht immer. Und sie antworten, dass sie eben, wie schon gesagt, noch nie Sklaven waren. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Und so weiter. Wenn das mal weiterliest, ist echt spannend. Dann sagen sie, wir sind Abrahams Söhne und so weiter. Und das finde ich echt beeindruckend. Hat mich schon am ersten Abend beeindruckt, dass sie einfach überhaupt keine Sicht haben, wo sie stehen. Weißt du, wie kann der Herr uns helfen, wenn wir nicht erkennen, dass wir Hilfe brauchen? Niemand geht zum Arzt, der sich für gesund hält. Ja, erst wenn du merkst, du bist krank, gehst zum Arzt. Und sie waren solche, die waren so überzeugt, dass alles in Ordnung ist, dass am Ende der Herr gar nichts tun konnte. So wie wir vorher auch, ihr wart ja nicht da, ein paar sind ja später gekommen, das mit dem Thomas, das war mir deswegen, habe ich auch erzählt, der Thomas war immer einer, der hat immer gezweifelt und Fragen gestellt. Und er war wie der Student im Hörsaal, wo der Professor was erzählt und die alle nicken und dann steht ein Student auf und sagt, aber das habe ich gar nicht kapiert. Und 99% sage, endlich traut sich jemand und stellt die Frage, die ich auch die ganze Zeit auf meinem Herzen hatte. Aber bis zu der Frage haben alle nur genickt und gesagt, ja, es ist so. Ich habe auch schon mal den Spaß gemacht und habe eine Frage gestellt, dann standen alle Referenten vorne und haben gesagt, ja, das wissen wir auch nicht. Das, wenn du nicht fragst, kriegst du keine Antwort. Und manchmal kriegst du trotzdem keine, aber dann weiß ich wenigstens, keiner weiß es. So denkst du immer, alle wissen es, alle sind klug. Und dann nachher stellst du fest, es weiß keiner, außer der Herr.
Wir sind in Kapitel 8 und in der Kapitel 9 ist ein krasser Gegensatz. Die eine sagt, warum waren es ja, warum waren es so voll? Und zum Schluss geben sie dann die Steine auf. Und dann kommt der Blindgeborene, der ist blind, bettelt, also wirklich die tiefste Stufe, die man irgendwie haben kann. Gell? Und dann kommt der Herr und heilt ihn. Und ich weiß, hat dann aus dem Buch rauskam, er wäscht sich dann im Teich Siloah, das heißt der Gesandt. Mhm. Und vorher war er ja ein Bettler, mit ja Bettler, also es gibt eigentlich nichts Geringeres als ein Bettler, der hat ja nichts, gell? Und dann wird er gesandt und dann kommt er gleich zu seinen Nachbarn und tut auch quasi Zeugnis ablegen. Die Nachbarn nun, die ihn früher gesehen hatten, also in Vers 8, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der das saß und bettelte? Einige sagten, ist das? Andere sagten, nein, sondern der, der ihm ähnlich. Der Zöllner ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Der andere, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und zeigte meinen Augen damit und sprach mir, geh nach Siloah und wasche dich. Also der berührte Nachbarn, was in seiner Umgebung Zeugnis ablege, dann geht es weiter. Sie führe ihn jetzt zu den Pharisäern, den Nachbarn.
Nee, du musst nach 12 noch lesen, weil hier ist noch ganz gut. Also,
denn da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht.
Sie fragen wenigstens noch, wo ist er?
Achso, ja.
Das ist ja noch ganz gut, die fragen nur, wo ist er?
So. Er weiß es natürlich nicht, weil er blind ist.
Ja.
Und dann bringen sie zu den Pharisäer, den dann auch ins Kreuzverhör nehmen, er hat auch wieder Zeugnis ablegen, also gerade eben mal sehend geworden und schon er erzählt er immer vom Herrn, gell? Weiß aber selber jetzt nicht so richtig, aber irgendwie doch. Und da gibt es jetzt schon Zwiespalt, da kommen noch die Eltern und dann wurde von der Synagoge ausgeschlossen, also kaum bist jetzt sehend geworden, schmeißen sie die Küche aus der Synagoge raus, gell? Und dann kommt ja Jesus. Also gleich ist er so am Zeugnisgeld, der Herr kann ihn gleich benutzen bei den Nachbarn, er kann ihn benutzen bei den Pharisäern und als Zeugnis, das ist ja von allen irgendwo auch registriert worden, die Sache. Und dann kommt er zum Herrn und dann glaubt er auch. Gell? Also das fand ich halt so gut, diese Entwicklung vom blinden Bettler zum sehenden Jünger.
Amen. Amen. Ja. Und er traut sich sogar eben den Pharisäern,
genau,
die da,
die
jetzt die Religion scheinbar kennen. Sie sagen ja zu ihm, da beschimpften sie ihn. Gell, vorher in dem Kapitel davor haben sie Jesus mit Steinen beschmissen und jetzt beschimpfen sie den hier, der gerade noch blind war. Gell, der ist noch ganz happy, dass er blind ist und jetzt wird er blind war und nun sehen. Und dann heißt, da beschimpften sie ihn und sagten, du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose, hört sich ja gut an, gell? Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber woher dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sagte zu ihnen, das finde ich der Vers, weißt du, wie er das geantwortet hat, du siehst auch hier, wie die Weisheit des Herrn schon in ihm ist. Der war nicht gebildet, der hat sich auch keine 2 Stunden überlegt, was er jetzt zu den Pharisäern sagen will. Sondern er sagt, wir wissen das, da sagt er, nun, das ist seltsam, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und doch hat er meine Augen aufgetan. Weißt, er diskutiert nicht. Wir diskutieren oft, ja, ich. Er sagt, ihr könnt diskutieren, so viel ihr wollt. Ich war blind und nun sehe ich. Ihr könnt diskutieren, ob das mit dem Lehmbrei geschickt war oder nicht, aber wisst ihr was? Ich sehe. Oder? Kannst ja diskutieren, war das hygienisch einwandfrei, sie sagen dann Sabbat und so. Er sagt, ich sehe, mir braucht er nicht diskutieren, ich war mein Leben lang blind, er ist nämlich geboren als Blinder. Ihr müsst euch mal vorstellen, ja, sein Leben lang war er immer blind und auf einmal kann er sehen. Und jetzt kommen die und diskutieren über das Für und Wider. Und dann sagt er, ich weiß nicht, aber ich weiß, ich kann sehen. Und doch hat er meine Augen aufgetan. Und dann kommt er und jetzt sagt er zu denen, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Also was wollt er denn? Gott hört doch keine Sünder. Sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und dann setzt er noch eins oben drauf. Und dann sagt er, seid Menschengedenken. Weißt du, wie lang das ist? Seit Menschengedenken hat man nie gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wäre dieser nicht von Gott, so konnte er nichts tun. Super Sache, ja? Klar erkannt, alles ist klar. Sie antworteten und sagten zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. So einfach für den Herrn zu zeugen. Es zeigt, es ist immer einfach, den Herrn zu bezeugen, wenn du es erfahren hast.
Amen.
Und es ist immer unmöglich, das, was der Herr tut, zu nehmen, wenn du nur in der Theorie bleibst. Dann streitest du über Für und Wider. Er hat kein Problem zu zeugen.
Amen.
Da kam ja aus, dass da der Glaube nicht war, wenn du blind geboren bist, dann bist du halt irgendwie, bist selber schuld, dann hast du irgendwie die Eltern in Sünde gehabt oder was weiß ich, eine Strafe Gottes. Dann sagen sie auch, du bist ganz in Sünde geboren, du lehrst uns als quasi. Du bist ja so sündig und jetzt hast du uns noch gelehrt. Wir sind jetzt sündig.
Wenn der Herr dort ein Wunder tut, trotzdem ist so, dass die Leute völlig gebunden sind. Die kommen da nicht raus, obwohl sie eigentlich das gesehen haben können oder es genügend Zeuge gibt. Trotzdem sind die Leute völlig vom Feind gebunden. Die kommen da aus dem Ding nicht raus. Die sind trotzdem nicht einmal im Zweifel, ob sie vom richtigen Weg sind. Die sind trotzdem, auch wenn der Herr so nahe ist, das ist schon auch erschreckend.
Ja.
Ja, die Antwort hast du in Vers 39. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Das hörten einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, und sie sagten zu ihm, sind denn auch wir blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Da ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Mhm. Und das ist oft unser Problem. Mhm. Wir denken, naja, ist doch alles in Ordnung, ist doch gut, ist doch recht so. Und dann sagt der Herr, weil ihr sagt, ja, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Darum haben sie es auch nicht erkennen können. Amen. Weil sie gar kein Herz hatten dafür, das zu erkennen. Weil sie so in ihrer Schiene waren, in ihrer Religion, und sie waren blind. Mhm. Ja. Und sie konnten das Licht gar nicht sehen. Und da hat mich auch Johannes 14 noch berührt. Vers 21, da sagt der Herr, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da sagt Judas zu ihm, nicht der Ischariot, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Das ist so wunderbar. Der Herr will sich uns offenbaren. Aber wir brauchen auch das Herz und die Augen dafür, gell? Und aus so einer Haltung, Herr, ich möchte, dass du dich mir offenbaren willst. Und ich habe das so geschätzt, auch in dieser Zeit, gerade Johannes Evangelium, der Herr offenbart sich als so viel, gell? Als der Hirte, als das Licht, als die Tür, als dieses Auferstehungsleben, gell? Lazarus haben wir ja auch, kam ja auch da, hat er ihn auferweckt. Die Auferstehung und das Leben. Er will sich uns offenbaren. Das ist so wunderbar. Und auch in unsere Situationen und in unserem Alltag, wenn wir so in unserer Schiene laufen, oft sehen wir gar nicht, was der Herr alles für uns sein will. Und da brauchen wir wirklich auch diese Haltung, Herr, ich möchte dich sehen und auch erfahren als das alles, was du dich hier offenbart hast. Das ist wunderbar.
Amen.
Und es kam dann auch noch raus, gerade noch ein Vers, der Vers 23. Er sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist sowas Großes, gell, dass auch der Herr und der Vater dann bei uns Wohnung machen will. Er will uns einnehmen, er will unser Herz einnehmen, er will ganz in uns wohnen.
Dann auch die Gemeinschaft im Haus in Bethanien. Weil da waren auch Menschen, die halt, die ihn lieb hatten und die er auch lieb hatte. Und ja, da war es eigentlich auch so, dass sie relativ viele Vorstellungen hatten und ihm eigentlich auch relativ viele Probleme gemacht haben, als es da um Lazarus ging.
Mhm. Ja, also das ist jetzt vielleicht für die Johannes 11.
Ja, genau.
Kapitel also Johannes 11, wo er jetzt so spricht.
Genau, da geht es um den Lazarus, der war da krank. Es lag aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Und ja, irgendwie hat es mich einfach angesprochen zu sehen, was für eine Beziehung der Herr da zu diesem, in diesem Haus zu den Menschen da hatte. Weil das war Haus des Elends oder der Armut, Bethanien. Und dort war der Herr aber öfters und hat dort auch Gemeinschaft gehabt und mit ihm gegessen. Das fand ich irgendwie schön, weil es ist so genau das Gegenteil eigentlich von diesen, von Pharisäern und so, die reich sind und oder halt meinen, dass sie reich sind und nichts annehmen wollen. Aber genau wie der Blinde, er ist ein Haus der Armut und des Elends. Und dort hat der Herr Menschen gefunden, die ihn lieb hatten und er hatte sie auch lieb. Und da heißt es auch, genau, als er krank war, der Lazarus, dann haben sie zu ihm gesandt und haben ihm sagen lassen, Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Amen. Und dann auch in Vers 5 nochmal, Jesus aber hatte Martha und ihre Schwester und den Lazarus lieb. Und ja, ich fand es auch gut, wie er mit ihnen dann umgegangen ist, weil so auf den ersten Blick, er sagt ihnen gleich, in Vers 4, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dient der Herrlichkeit Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird.
Amen.
Also er sagt ihnen eigentlich gleich, ja, so, was passieren soll. Er ist nicht zum Tode. Aber trotzdem lässt er sich dann Zeit und eigentlich braucht man Glauben, Vertrauen, dass er ja, irgendwie auch die Situation im Griff hat. Also er lässt sich Zeit und kommt zwei Tage nicht an den Ort. Und er will dann weiter, zieht dann weiter nach Judäa. Und ja, ich weiß nicht, so die Vorstellung davon, wenn der Herr einen lieb hat, ist ja eigentlich nicht so. Dass der Lazarus, er hat ihn lieb, er ist krank und was macht er? Wartet, bis er tot ist. Also das ist irgendwie schon gegen unsere Vorstellungen, aber der Herr hat schon, er hat trotz allem diese Liebe zum Lazarus und zu den Menschen dort. Und ja, dann kommt er hin und eigentlich, wir haben dann auch gesehen, das Ganze dient dazu, um ihn noch mehr kennenzulernen. Weil anfangs haben sie ihm zugetraut, dass er ihn heilen kann. Sie sagen später, wärst du da gewesen, wäre er nicht gestorben. Das haben sie auch schon erfahren mit ihm, dass er Menschen geheilt hat. Aber was sie nicht geglaubt haben, ist, dass er halt auch Tote auferwecken kann. Und durch diesen Umgang oder das, was er hier getan hat, wie er sich da verhalten hat, hat er das gezeigt. Da war es möglich, ihn so zu erkennen, als den, der auch die Toten lebendig macht. Und eigentlich dadurch auch den Glauben und das Vertrauen noch mehr in ihn zu stärken. Aber diese Erfahrung sicher, es hat sie nochmal viel mehr zu ihm gebracht und nochmal viel mehr überzeugt. Und das sieht man auch später dann als bei der Salbung in Bethanien. Das war auch, dann waren sie zusammen und Lazarus, der war auferweckt und dann waren sie zusammengesessen. Und dann kam Maria und hat auch Jesus gesalbt mit dem Salböl. Also hat sich, ja, hat was sehr Kostbares ihm gegeben und hat ihm dadurch auch Liebe erwiesen einfach. Und das ist auch hervorgekommen, nachdem sie erfahren haben, dass er auch der ist, der die Toten auferwecken kann. Und ja, mich hat es irgendwie sehr angesprochen, weil der Herr einfach so, ja, er hat sie einfach lieb gehabt, gell? Es war nicht schlimm, dass sie so Vorstellungen hatten oder so. Und auch der Thomas, der mit seinem geredet hat, die, auch die anderen immer wieder mit dem Unglauben, aber der Herr war treu, er ist nicht weggegangen und woanders hin, sondern er hatte sie lieb und ist dort geblieben und hat sich dann trotz allem auch so offenbart. Und das fand ich irgendwie ermutigend.
möchte mal zum Blindgeborenen nochmal zurückkommen. Denn in Kapitel 9 heißt es so in Vers 1, und im Vorübergehen sah er einen Menschen. Es klingt so ein bisschen zufällig. Ja, er geht gerade vorbei und da ist ein Blindgeborener. Aber wir haben gesehen, Jesus tut nichts zufällig. Er hat ein Ziel, der Vater zeigt ihm die Werke und er tut sie. Und diese Geschichte mit dem Blindgeborenen können wir auf uns direkt übertragen. Jesus kommt hier in das Leben dieses Blindgeborenen hinein. Er kommt erst zu der Begegnung mit Jesus. Und davor war er blind. Und Jesus heilt ihn. Er wird sehen. Und auf uns übertragen, bevor Jesus in unser Leben kam, waren wir auch nicht besonders sehend. Mhm. Wir waren zwar physisch sehend, unsere Augen haben schon funktioniert, nur Jesus und das, was der Herr mit uns vorhatte, das habe ich nicht gesehen. Ich war blind. Blind für diese Dinge. Und plötzlich kommt Jesus in mein Leben. Und er macht mich sehen. Lob den Herrn. Aber er macht mich nicht nur sehen, damit ich sehend werde. Er hat noch ein Ziel mit mir. Und das ist noch das Wunderbare. Er sendet mich. Das Erste, was Jesus macht, er sendet. Er sendet den Blinden zu dem Teich Siloam. Er ist ein Gesandter. Ich kann mich erinnern, ich wurde sehend. Was habe ich getan? Ich hatte einen Sendungsauftrag. Bin sofort los zu den Menschen und wollte ihnen berichten. Ein Apostel. Apostel heißt Gesandter. Und ich berichte, habe vielen berichtet. Und irgendwann, also ich wurde da nicht hinausgeworfen, aber bin dann schon freiwillig gegangen aus meinem Gefängnis, aus meinem religiösen Gefängnis heraus. Und hier heißt es, als sie ihn hinausgeworfen haben, da suchte ihn Jesus. Er suchte und wartete schon darauf. Ja, diesen Menschen, den kann ich gebrauchen.
Amen.
Wunderbar. Hier ist einer, der ist frei. Ein Freier. Und er zeigt ihm etwas. Und das hat mich sehr berührt. Er zeigt ihm etwas. Er erzählt ihm Anfang 10. Kapitel, er zeigt ihm das Gleichnis vom Hirten und den Schafen. Und der Herr zeigt uns auch etwas. Er zeigt uns, er möchte uns zusammenführen. Er zeigt uns sein Haus. Er zeigt uns die Gemeinde. Er zeigt uns seinen Vorsatz. Er ist ein Gott der Einheit. Er bringt die Herden zusammen. Der Feind, der versucht immer zu trennen, auseinanderzubringen. Aber der Herr hat ein anderes Ziel. Er möchte uns zusammenführen. Und er führt uns dadurch zusammen, vor allem, dass wir eine Beziehung zu unserem Herrn bekommen. Und er bringt dieses Gleichnis mit den Schafen, der Hirte und die Schafe. Wer Schafe schon gehabt hat oder hat, vielleicht habt ihr Schafe. Ja, die Schafe, die kennen den Hirten. Sie kennen ihn und sie haben eine Beziehung zum Hirten. Sie kennen seine Stimme. Wir haben gesehen, sie kennen sogar seinen Geruch. Wir haben gesehen, die Schafe sind nicht so gut, haben nicht so ein gutes Sehvermögen. Aber dafür haben sie ganz tolle Ohren. Sie hören. Und Jesus nimmt dieses Beispiel nicht umsonst. Er zeigt uns, wir sind auch Schafe.
Und wir brauchen so ein Gehör. Wenn Jesus es spricht, dann sind unsere Ohren offen, auf Empfang. Wir hören seine Stimme. Und das gibt eine Beziehung zum Herrn. Wenn wir lernen, auf seine Stimme zu hören, dann sind wir wie die Schafe. Der Herr spricht und wir hören. Ah, das ist der Herr. Spricht ein anderer, oh, dann hauen wir sofort ab. Das ist ein Fremder. Und das ist da unser Schutz. Wunderbar. Mach aber nicht zu lange.
Jetzt springe ich nochmal zurück in Kapitel 9. Aber nur an das Ende von 9. Da wurde ja schon mal gesagt, die Pharisäer sind hier in einer Schiene. Sie sind in dem, was sie kennen und so weiter. Und sie denken, sie sind sehend, aber in Wirklichkeit sind sie blind. Worauf ich hier raus will, wenn ich das jetzt mit Kapitel 11 zusammenbringe, dort sind Martha und Maria, sie sind auch blind in der Situation. Und auch noch weitere Juden, die dort sind, sie haben alle nicht die klare Sicht, die der Herr da braucht. Und der Herr ertrinkt sogar in Kapitel 11 vor lauter Blindheit um ihn herum. Aber zwischen der Blindheit in 11 und in Kapitel 9 gibt es einen sehr großen Unterschied. Und der ist sehr wichtig, wirklich wichtig für uns zu sehen. Nämlich in 11, sie sind blind, aber sie haben den Herrn lieb. Und der Herr hat sie auch lieb. Und das ist der große Unterschied zu 9. Das sind absolute Gegner des Herrn. Und die haben einen Faktor, das haben die in Kapitel 11 nicht. Und dieser Faktor ist sehr schrecklich. Die in 9 sind stolz. Die sind stolz. Das ist mehr, wie dass sie nur eingefahren sind. Wisst ihr, wenn wir in etwas eingefahren sind, das ist eine Sache. Aber wenn dann etwas Geschwister von außen kommen und sagen, du bist eingefahren in der Sache, dann zeigt sich, ob du in Kapitel 9 oder in 11 bist. Und du so stolz bist und an dem festhältst, was du hier doch alle Zeit und überhaupt weißt, dann bist du einer, der unter das Gericht kommt. In 39 heißt, der Herr ist, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen. Das sagt er nicht so oft. Er sagt sogar oft, ich bin nicht zum Gericht gekommen, sondern um die Welt zu retten. Aber weh dir, wenn du stolz bist. Ich sag dir, dann kommt der Herr als Gericht. Weil Stolz war das, was den Fall Satans hervorgebracht hat. Satan ist hauptsächlich gefallen aufgrund seines Stolzes. Und Stolz ist immer, wenn in uns Stolz hochkommt und wir ihn festhalten, dann, sage ich mal, haben wir sehr viel mit der Natur Satans zu tun und seinem Fall. Und drum sagt auch Petrus Brief, 1. Petrus in Kapitel 5, sagt er ebenso, ihr Jüngeren seid den Älteren untertan und gürtet euch alle mit Demut gegeneinander, denn Gott widersteht den Stolzen, den Hochmütigen. Und das ist der große Unterschied. Wir dürfen falsch sein. Das ist kein Problem für Gott. Aber weh dir, wenn du falsch bist und stolz zugleich. Dann kommt schon das Gericht und du hast auch wenig Weg rauszukommen. Aber falsch sein und demütig, dann hat der Herr einen Weg, uns zu wenden.
Amen.
Wir können nie gewendet werden, wenn wir nicht demütig werden. Ja, und das hat sehr zu mir gesprochen in dieser Woche. Brauchen wirklich so ein Herz, lass dir auch mal was sagen. Und wenn einer kommt und dich zurechtbringt, ja, vielleicht ist er in seinem Zurechtbringen falsch, macht nichts, aber nimm es mal in Betracht, dass du nicht richtig liegst. Ja. Und dann hat der Herr einen Weg, auch Licht zu geben. Wir dürfen wirklich nicht uns in diese Richtung des Feindes bringen lassen, dass wir stolz sind und festhalten. Weil dann ist das Gericht nahe. Der Herr kann auch nichts machen.
an stolzen Menschen sicher, er widerstehe. Mhm. Andere Verse heißt irgendwie, er will in die Nähe von einem Stolzen gar nicht gehen. Hat er halt auch gar keine Lust, weil er weiß, den kann er gar nicht, fast nicht denken. Herr Jesus, es muss uns wirklich auch eine Warnung sein, ja, unser Herz zu bewahren.
Ich möchte auch nochmal von Johannes 9, da Verse durchgehen, da steht in der Windgeborene, wir wissen, dass Gott Sünder nicht wirft, sondern der Gottesfürcht ist und seinen Willen tut, den wird er. Also dieser Windgeborene, der wusste das, dass wenn Gott etwas tut, dann muss Glauben da sein, dann muss ein Mensch muss so praktisch gottesfürchtig sein, muss Gott fürchten und auf ihn vertrauen. Und dann kann Gott wirken. Mhm. Und da steht jetzt dann, seit Menschengedenken hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wäre dieser nicht von Gott, so könnte er nichts tun. Mhm. Das ist eine klare Aussage, ja? Dass wenn der Mensch nicht von Gott wäre, können wir nichts tun. Mhm. Ja. Und dann sie antworteten und sagten zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Und dann kommt daher, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn Gottes? Jesus hat die Schule nachgegangen, den Wind gebunden.
Amen.
Und Jesus wollte sich ihm noch mehr offenbaren. Mhm. Das sehen wir in diesen Kapiteln auch. Jesus hat sich denen geoffenbart, die wo geglaubt haben, von ganzem Herzen, die wo ihn gesucht haben. Und die Jünger auch schrieben nahe, er offenbarte sich, dass er der Sohn Gottes ist. Der Menschensohn, der von Gott gekommen ist, und wieder zu Gott gehen können. Und da sagte, glaubst du an den Sohn Gottes? Jene antwortete und sagte, und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und es ist der mit dir redet.
Amen.
Durch diesen Blindgeborenen hat Jesus sich geoffenbart. Der Welt nicht, und seinen Jüngern hat er auch nicht so gesagt, wie hier, diesen Blindgeborenen, der wo es so sprechen konnte, dass Gott die Sünde nicht wird, sondern nur wer gotteswürdig ist, wer an ihn glaubt und seinem Wort glaubt, der erfährt, dass Gott sich ihm zeigt. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und es ist der mit dir redet. Und er sagte, ich glaube, Herr. Und es muss man immer wieder sagen, Herr, ich glaube deinem Wort.
Amen.
Ich deinem Wort vertrauen. Du bist es, der mir Licht schenkt und Gnade schenkt, dass ich erkennen kann, wie ich bin und wie Gott in Jesus Christus ist.
Amen.
Gott ist ganz anders wie wir. Gott sucht zu retten, was verloren ist, wir zu heilen, zu verbinden und Wunder an jedem Menschen zu tun, dass wir sagen können, ich war in Finsternis und nun bin ich im Licht. Ich war tot in Sünden und bin wiedergeboren durch Jesus Christus. Ja.
Amen.
Ja, und er sagte, ich glaube, Herr, und er redete ihn an. Und dann können wir auch, wenn wir dieses erkennen, dass Jesus der Herr ist, können wir ihn wahrhaftig anbeten. Und können uns freuen und freudig sein in unser Herr und Gott. Ah. Dieser Blindgeborene, der war von den Pharisäern verworfen worden, gell? Weil sie meinten, er ist in Sünde. Vor den Sünden, sie sind besser. Aber nein, der hat es nicht erkannt, er hat geglaubt. Und Jesus hat sich ihm offenbart. ihre. Jesus sprach, ich bin zum Gerecht gekommen in diese Welt, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Ja, das, Jesus ist es, der sich offenbart, so wie kein Mensch sich offenbaren kann. Und Jesus sagt ganz klar, wenn wir meinen, wir haben es, wir sind es, können wir ganz falsch liegen. Wir müssen demütig sein vor ihm und durchlangen durch ihn zu leben und seinem Wort zu glauben. Amen.
Amen.
Sehen, dass der Herr uns gerettet hat. Nicht nur in unserer Welt, dass wir gerettet sind und zufrieden bleiben, sondern er will weiter mit uns Beziehung haben. Er will mit uns vorangehen. Und es war so schön, in Kapitel 14 zu sehen, dass der Herr seinen Jüngern sagt. Ja, er sagt in Vers 2 und 3, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gehe und euch eine Stätte bereite, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Amen. Schon der Herr möchte mit uns, in uns wohnen. Er möchte für uns eine Stätte bereiten, da wo wir sein können mit ihm zusammen. Und er hat uns auch den Geist gegeben, damit wir heute schon mit ihm sein können. Damit wir diese Beziehung mit ihm aufbauen können. Und das ist so ein Vorrecht, diesen Geist zu kennen. Ja, in Vers 16, 17 sagt er, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er auf ewig bei euch sei. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Nicht alle empfangen diesen Geist, nicht alle kennen ihn. Aber wir kennen ihn, denn er bleibt bei uns. Und wird in uns sein.
Ja.
Auf ewig.
Amen.
Das ist so eine Gnade des Herrn, dass wir seinen Geist heute haben. Geist der Wahrheit. Und uns wirklich alles zeigt und alles offenbart, was der Herr uns sagt. Ja, und durch den Geist können wir heute vor uns zu ihm kommen. Und durch den Geist können wir ihn auch lieben.
Amen.
Ich bin der gute Hirte, kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Amen. Haben sollen. Johannes 10,10. Über diesen Schaden. Amen.
Amen. Herr Jesus. Ja, wir haben. Thomas hat vorhin schon mal angesprochen, Kapitel 12 wird ja einmal beschrieben. Da heißt es, ist in Bethanien, und Bethanien heißt eben Haus des Elends oder Haus der Armen. Ja, und Bethanien war auch der Ort, wo der Herr sich oft zurückgezogen hat. Er war tagsüber in Jerusalem und da ist es ihm oft nicht gut gegangen. Da gab es immer Probleme, Diskussion, Ablehnung. Und wo ist der Herr abends hin? Er ist dann nach Bethanien gegangen. Zu den Armen, zu den Elenden. Dort wurde er aufgenommen. Ja, in Jerusalem haben sie ihn abgelehnt, aber die haben ihn aufgenommen. Und wir haben da unter anderem das auch angeschaut, dann gab es noch eine Vorgeschichte, die ist in Lukas, Kapitel 7. Da kommt nämlich der Herr auch Lukas 10, sehr gut, danke. Ja, genau, also 10 waren wir, genau, das muss man nach Lukas 10 gucken und Vers 38, danke. Und zwar, das ist so das erste Mal, wo wir von Martha, Maria und auch von Lazarus hören. Die meisten kennen sie, aber ich lese trotzdem vor, weil es vielleicht der eine oder andere doch nicht so geläufig mehr ist. Als sie nun weiterzogen, kam er in ein Dorf. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und sie hatte eine Schwester genannt Maria. Die saß auch zu den Füßen des Herrn und hörte seinem Wort zu. Martha aber war abgelenkt durch vieles Dienen. Und sie trat hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mir das Dienen allein überlassen hat. Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast Sorge und Unruhe um viele Dinge. Eines aber tut Not. Maria nämlich hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. In der Geschichte werden uns auch drei Personen gezeigt. Da gibt es den Lazarus, der mit Jesus am Tische liegt, die Martha, die dient, und die Maria, die zu seinen Füßen sitzt. Und wäre eigentlich auch ein schönes Bild, wenn die Martha nicht in der Küche rumfuhrwerkt und gar nicht glücklich ist bei der Sache. Ja. Sie dient zwar, aber ihr Dienen ist noch nicht so abgerundet. Sie dient ein bisschen mürrisch. Sie ist wohl überfordert oder fühlt sich überfordert und ist gar nicht zufrieden, dass die Maria da nur zu den Füßen von Jesus sitzt. Aber der Herr sagt, Maria nämlich hat das gute Teil erwählt. Und jetzt kommen wir nach Kapitel 12 im Johannesevangelium. Und dort sehen wir wieder ein gemeinsames sich Aufhalten. Da heißt, Jesus kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Dort nun machten sie ihm ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, kostbarer Nade, salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihrem Haar und das Haus wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Das war wunderbar. Wir haben wieder die gleichen. Aber alle drei haben was erfahren. Alle drei haben den Herrn erfahren. Von der Martha sehen wir überhaupt nichts mehr, dass sie sich irgendwie beschwert. Sie hat vorher gedient und hier dient sie auch. Aber hier ist das Dienen rund, ja. Hier ist sie nicht mürrisch, ist sie nicht traurig oder wie auch immer, sondern hier dient sie, ohne dass es irgendeine negative Sache gibt. Sie dient hier freudig. Sie dient hier den Herrn. Sie freut sich, dass sie dienen kann. Und der Lazarus, der saß vorher am Tisch und der sitzt jetzt wieder am Tisch oder liegt. Aber was ist passiert? Er hat die Auferstehung erfahren. Vorher saß einer, der hat
der hat den Jesus geliebt, der hat Jesus geliebt. Aber jetzt ist es einer, der hat die Auferstehung erfahren. Und obwohl er nur da liegt, reicht allein seine Anwesenheit aus, dass man ihn umbringen will. Stell dir mal vor, du liegst zum Tisch, und dann schauen dich die Leute an und sagen, oder jemand hört von dir und sagt, den bringen wir um. Weil er hat die Auferstehung erfahren. Er hat den Herrn als die Auferstehung erfahren. Und das war so ein starkes Zeugnis, dass die Pharisäer gesagt haben, wir bringen Jesus um und Lazarus gleich mit. Wir können beide nicht. Selbst wenn wir nur einen umbringen, dann zeugt noch der andere. Weißt du? Wenn sie Jesus umgebracht hätten, hätte Lazarus gesagt, aber ich stehe für die Auferstehung. Und das finde ich so schön, dieses Bild. Und Maria, sie saß am Anfang zu seinen Füßen, aber auch bei ihr ist was passiert. Vorher saß sie, was schon mal ganz gut ist, zu seinen Füßen. Das zeigt auch, sie hatte eine demütige Haltung. Aber jetzt geht sie sogar noch weiter. Sie salbt ihn. Ja, es ist nicht nur, dass sie da sitzt und zuhört, sondern sie ist auch aktiv. Weißt du, alle drei sind aktiv. Der Lazarus ist aktiv, weil er zeugt. Er zeugt, indem er einfach nur ist. Das ist seine Aktivität, aber das ist ein Zeugnis. Und die Martha dient, und das ist ihre Aktivität, und die Maria dient auch in einer anderen Weise. Sie dient dem Herrn mit Salböl. Sie salbt ihn, und das Ergebnis ist, das muss man sich wirklich mal so vorstellen, und das Haus wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Jeder, der dort war, der kann sagen, das war ein wunderbarer Ausdruck. Drei Menschen, die Gott zum Ausdruck bringen, an denen Gott was wirken konnte. Amen.
Amen. Können wir nur noch loben mit Lied 25.
Amen.